Wir.
Auf Sendung.
Jetzt, Herr Peter Schmidt, Sie sind engagiert beim ambulanten humanistischen Hospizdienst der AWO. Wie sind Sie denn zu diesem Ehrenamt gekommen? Wie haben Sie sich dafür entschieden?
Ja, das hängt ganz stark zusammen mit meiner beruflichen Planung oder nachberuflichen Planung. Also ich hatte mir schon sehr lange, obwohl ich sehr gerne im Beruf war, vorgenommen, dass ich, wenn ich dann mal im Ruhestand bin, auch ein Drittel meiner Zeit, die ich dann habe, in irgendeiner Form ehrenamtlich investieren möchte. Und dann habe ich kurz bevor ich dann sehr früh zugegebenermaßen in den Ruhestand gegangen bin, eine Zeitungsanzeige gelesen, dass ein humanistischer Hospizdienst aufgebaut werden soll. Und das hat mich sofort interessiert und dann habe ich mich da gemeldet bei Herrn Keiper, der da die Sache initiiert hat und hatte ein langes Gespräch mit ihm und schon war ich dabei.
Also das hat gleich gepasst oder gefunkt oder wie man es nennen will. Die Aufgabe hat Sie gereizt?
Ja, das hat gepasst und es hat auch deswegen gepasst, weil ich als Wehrdienstverweigerer, ist natürlich schon ein paar Tage her, im Krankenhaus gearbeitet habe und dort schon mit dem Thema auch in Verbindung gekommen bin und auch gemerkt habe, dass ich auch in solchen schwierigen Situationen, die es ja auch im Krankenhaus gibt, ganz gut mit Menschen umgehen kann, habe ich gedacht, das passt.
Also ich muss ja zugeben, ich kannte evangelischen Hospizdienst, katholischen Hospizdienst in Sitzwachen, aber vom humanistischen hatte ich bis zu Ihrem Brief nie was gehört.
Das ging mir ganz genauso. Es ist mir insofern zu Pass gekommen, als ich selber schon lange nicht mehr Mitglied irgendeiner Kirche bin und das auch immer der Hinderungsgrund war, mich mal beim Hospiz in Degerloch, beim katholischen oder beim evangelischen Hospiz zu melden. Und das war ganz geschickt dann. Aha, humanistisch denke ich mal schon auch. Und das hat so ganz gut gepasst.
Aber dass man jetzt freiwillig sich mit dem Thema Tod konfrontiert oder mit dem Thema Sterben, war Ihnen das ein Anliegen? Haben Sie eigene Erfahrungen?
Ja, ich hatte auch eigene Erfahrungen zu diesem Zeitpunkt. Der Tod meines Vaters lag da schon zurück. Und dann kam auch der Tod meiner Mutter, die das Glück hatte, in einem Hospiz sterben zu dürfen. Nicht hier in Stuttgart, sondern in der Nähe von Düsseldorf. Und da hat sie ihre letzte Lebenswoche verbringen dürfen, muss ich sagen. Und ich habe dort so viel Wärme und Empathie von den dort Beschäftigten erlebt, dass ich gedacht habe, schön, dass die Mutter in so einem Umfeld sterben darf. Und ich habe einfach auch die Rolle erlebt, wie es einem geht, wenn ein wirklich naher Angehöriger, und ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter, stirbt. Und die haben mich so schön aufgefangen und ich war denen auch so dankbar, dass ich gedacht habe, das gefällt mir gut, ja, und das möchte ich ein Stück weit auch zurückgeben.
Und um das zurückgeben zu können, mussten Sie ja eine Ausbildung machen. Wie muss ich mir die Ausbildung vorstellen? Was haben Sie da gelernt?
Ja, das ging ganz exakt, ich weiß es noch gut, am 1. März 2010 los. In der Begegnungsstätte im Fasanenhof waren die Kurse damals. Ja, und da haben wir eine ganze Menge gelernt. Da haben wir zum Beispiel alles, was mit Kommunikation zu tun hat, Stichwort Schulz von Thun, gelernt. Wir haben in sehr vielen Rollenspielen das auch geübt. Also wie verhalte ich mich? Ich komme rein in ein Zimmer und ich kenne die Person, die darin liegt, gar nicht persönlich. Man kriegt einen kurzen Biografiebogen, wenn der Besuch in einer Einrichtung, also im Altenheim, stattfindet. Und man muss sich ganz neu einstellen auf die Situation, auf die Person. Wie gehe ich mit so jemandem um? Das haben wir umfangreich geübt in Rollenspielen. Wir haben auch geübt, wie gehe ich mit Angehörigen um, die ja auch in sehr unterschiedlicher Weise reagieren, wenn ein Angehöriger stirbt oder im Sterbeprozess ist. Wir haben gelernt, was man tun kann und darf, was wir als Hospizbegleiter tun dürfen am Kranken, am Sterbenden. Also so Dinge wie Mund befeuchten, Lippen befeuchten, Massagen und solche Dinge dürfen wir durchaus tun. Und das haben wir auch ganz praktisch gelernt. Mhm. Wir haben gelernt, wie gehe ich um mit Sterbenden, die nicht mehr zur verbalen Kommunikation in der Lage sind und lauter solche Dinge.
Aber das heißt, Sie haben auch Informationen über den Sterbeprozess bekommen,
auf jeden Fall,
unterschiedlich der auch ablaufen
kann? Auf jeden Fall, ja. Also da gibt es ja sehr viele Theorien, vor allem von Elisabeth Kübler-Ross, die solche Sterbephasen damals entwickelt hat, die heute nicht mehr so eins zu eins gültig sind, aber im großen Prinzip schon, ja. Also so Merkmale einfach auch gelernt. Woran erkenne ich, dass der Tod kurz bevorsteht? Oder woran erkenne ich, dass es schon noch eine Weile dauern kann? Und was mache ich dann, wenn der Tod eintritt? Wenn ich dabei bin und der Tod tritt ein, was ja nicht selten der Fall ist, wie verhalte ich mich dann?
Wer fragt Sie denn an oder wie kommen Sie zum Einsatz? Wie funktioniert das?
Ja, wir sind natürlich insofern in einer guten Situation, sage ich mal, was die Nachfrage betrifft, weil die AWO ja hier in Stuttgart 4 Altenheime und Pflegeheime betreibt, in Feuerbach, in Moosberg und im Fasanenhof und in Möhringen. Und das sind so unsere ersten Ansprechpartner natürlich. Von dort aus kriegen wir Anfragen. Wir haben den und den Fall, könnt ihr jemanden schicken. Also die Anfragen gehen dann an Herrn Keiper, der die Einsatzleitung macht. Und er kennt ja nun seine Sterbebegleiterinnen und Sterbebegleiter und kann schon auch ganz gut abschätzen, wer passt zu wem. Mhm. Das hat eigentlich immer sehr gut funktioniert. Ja, und dann ruft er uns an, einen von uns, und fragt, kannst du da hingehen?
Das heißt aber, das sind dann die Einrichtungen, die Sie anfragen?
Das sind die Einrichtungen, die, ja. So fing das an. Und inzwischen kriegen wir sehr viele Nachfragen über die Brückenschwestern. Es gibt ja hier in Stuttgart dieses Palliativnetzwerk, eine sehr segensreiche Einrichtung, wo wirklich ganz viele Menschen sehr gute Arbeit leisten, von Ärzten angefangen, die ausgebildete Palliativmediziner sind, bis hin zu diesen speziell ausgebildeten Krankenschwestern und Krankenpflegern. Es sind meines Wissens momentan 14, die in Stuttgart zur Verfügung stehen und schwerst kranke, meistens onkologisch kranke Menschen betreuen. Und von denen kriegen wir sehr viele Hinweise. Da und dort wäre eine Betreuung sinnvoll. Und dann gibt es auch ganz aus nachbarschaftlichen Gründen Meldungen. Mhm. Also ich bin jetzt schon relativ bekannt in Möhringen, wo ich wohne, habe da auch schon Anfragen bekommen. Du machst doch Sterbebegleitung und so weiter, ich hätte da. Und so geht das dann meistens los.
Also dann doch auch mit Bekannten oder Angehörigen. Ja.
Es ist halt so, dass die konfessionellen Hospizdienste die bekannteren sind und wir eher so weniger bekannt sind.
Das wollen wir ja jetzt
gerade uns aber bekannt machen wollen, ja. Denn es gibt ja inzwischen, wenn ich es recht weiß, über 50% Menschen in Stuttgart, die keiner Konfession angehören oder einer ganz anderen.
Ja, genau.
Auch das ist zum Beispiel Bestandteil der Ausbildung, wie wird mit Tod und Sterben in anderen Religionen umgegangen.
Belastet sie die Arbeit oder bereichert sie die Arbeit? Wahrscheinlich kann man es auch von Fall zu Fall sagen.
Ja, auch das ist etwas, was man in der Ausbildung lernt. Wie kann ich weitgehend verhindern, dass mich das zu sehr belastet.
Da gibt es ja auch Supervisionen, oder?
Ja,
oder
natürlich gibt es schon Begleitungen, die hat man übermorgen nicht vergessen. Mhm. Die nimmt man mit nach Hause, ganz klar, ist vielleicht manchmal auch gut. Es gibt auch Begleitungen, die einem ja, emotional sehr nahe gehen. Also ich kann mich erinnern an eine Begleitung, die ich hatte bei einer ganz reizenden Frau. Das war oben in Möhringen im Salzecker. Die war ursprünglich Engländerin und hat dann in ihrer letzten Phase auch überwiegend nur noch Englisch gesprochen. Und das werde ich gar nie vergessen, was sie mal zu mir gesagt hat. Die hat gesagt, oh Peter, I will never forget your eyes. Mhm. Und hat mir dabei ins Gesicht geguckt und ein paar Tage später ist sie dann gestorben. Aber das ist mir schon nahe gegangen. Also das ist schon auch was, was ich mit nach Hause nehme.
Ja, aber das ist ja auch was, ja,
was Positives.
Ja. Naja. Oder was.
Ja, wir haben zum Beispiel auch gelernt, und das ist auch gut, und das empfehle ich auch allen, die jetzt mittlerweile nachgerückt sind. Wir sind ja etwas über 40 Menschen jetzt, die da in verschiedenen Ausbildungsgängen ausgebildet wurden. Und es geht auch noch weiter. Denen sage ich das auch immer. Geht auch, wenn die Menschen, die ihr begleitet habt, gestorben sind, möglichst nochmal hin. Also wenn ihr beim Sterben selber nicht dabei war, geht nochmal hin. Also in den Altenheimen werden die Verstorbenen auch sehr schön dann nochmal hergerichtet. Und ja, setzt euch nochmal hin und nehmt einfach Abschied. Ja.
Und wie ist die Reaktion der Angehörigen?
Vollkommen unterschiedlich. Auf uns, oder?
Ja, ja.
Also von tiefster Dankbarkeit mit wirklich sehr nahegehenden Dankesbriefen bis hin zu Situationen, mit denen man halt irgendwie auch zurechtkommen muss, wo die Angehörigen vollkommen unterschiedlicher Meinung sind über...
Vielleicht auch Eifersucht oder so.
Ja, also ich kann mich erinnern an zwei Schwestern, wo die eine... Der war vollkommen klar, die Mutter stirbt. Das ist ganz normal und ganz natürlich und sie darf auch sterben. Und die andere, die hat das nicht wahrhaben wollen und hat ständig dann auch über das Pflegepersonal versucht, da was zu stöpseln. Und das sind ungute Situationen natürlich.
Gibt es aber auch. Ja, wie es menschelt halt auch da. Ja, dann kann ich Ihnen nur alles Gute wünschen für die Arbeit. Sie bleiben ja dabei, denke ich mal. Sie machen weiter.
Ja.
Und bleiben Sie gesund.
Ja.
So, jetzt spreche ich mit Christoph Keiper. Er hat die Koordination und Leitung des ambulanten humanistischen Hospizdienstes der AWO. Herr Keiper, Sie haben den ja mit ins Leben gerufen. Wie kam das denn damals, vor jetzt 12 Jahren
oder noch länger? Ja. Genau. Also die Grundidee kam auf, als die Frage gestellt wurde, was ist, wenn in Stuttgart jemand stirbt und möchte gerne von einem säkularen Dienst begleitet werden? Und da kam unser Geschäftsführer Friedhelm Nöhr auf mich zu und sagte, wie sieht das aus hier in Stuttgart? Er wusste von mir, dass ich seit vielen Jahren Hospizarbeit mache, sowohl als Kursleiter als auch früher ehrenamtlicher Begleiter, und bat mich mal zu prüfen, wie das ist. Und ich recherchierte dann und stellte fest, dass in der Regel die Hospizdienste letztlich irgendwie von der Kirche oder mit der Kirche zusammen aufgebaut wurden. Es gab also kein säkulares Angebot, kein deutlich formuliertes säkulares Angebot, zumindest mal von Hospizdiensten an Sterbende. Der Fall war damals, dass es einen Patienten tatsächlich gab, der Sterbebegleitung sich wünschte, aber schlechte Erfahrungen gemacht hatte mit der Kirche und gesagt hatte, dass er von denen niemanden am Sterbebett haben möchte. Und dann war wirklich die Frage, wer macht es denn dann?
Sie konnten das jetzt aber nicht alleine machen. Wie haben Sie sich denn, oder wie sind Sie vorgegangen?
Also wir von der AWO, wir haben uns zusammengetan mit dem Bezirksverband der AWO, der Seniorenzentren in Stuttgart hat, in denen wir dann auch zunächst aktiv geworden sind. Und gleichzeitig haben wir uns mit den Humanisten in Württemberg zusammengetan als Kooperationspartner. Uns war nämlich sehr wichtig auch, dass wir eine Idee entwickeln oder auch überlegen, was ist Spiritualität eigentlich ohne Gottesglaube oder ein spirituelles christliches Bild. Und da war das sehr hilfreich, mit denen zusammenzuarbeiten, weil wir da in dem Bereich, und da sind wir auch nicht fertig, immer wieder ins Gespräch kommen und da auch wichtige Beiträge von den Humanisten kommen.
War es denn dann ein Problem, Ehrenamtliche zu finden?
Erstaunlicherweise nicht. Es war das erste Mal, dass ich das zu tun hatte, weil normalerweise ich Kurse gemacht habe, wo die Ehrenamtlichen schon von den verschiedenen Trägern geworben wurden. Und nach einigen Zeitungsmeldungen über uns haben sich sehr viele gemeldet, die Interesse hatten. Und wir haben den ersten Kurs in kürzester Zeit voll gehabt. Es war so überraschenderweise und erfreulicherweise auch für uns gar kein Problem.
Immer noch?
Ja, also die Kurse sind immer noch voll. Wir haben da ein Alleinstellungsmerkmal vielleicht ein Stück weit. Ich habe vorhin noch mit einem jungen Mann gesprochen, der gerne den Kurs machen möchte und sagt, es ist ihm sehr wichtig, also hat nichts gegen die Kirche, aber er möchte gerne in einem sozusagen neutralen Boden das erstmal machen und sich später entscheiden vielleicht, ob es in eine andere Richtung führen geht.
Und wie ist denn jetzt das Verhältnis zu den konfessionellen Diensten?
Also mittlerweile ist es so, dass ich das als sehr angenehm und sehr kooperativ empfinde. Dazu muss man wissen, dass ich ja selber aus den kirchlichen Diensten herauskomme. Ich habe ja für das Hospiz Stuttgart, auch für den Caritas mache ich auch nach wie vor, Hospizausbildungen gemacht, Trauergruppen und ähnliches mehr, Supervisionen, Fortbildungsseminare. Und für mich war der damalige Start, war eine kurze Irritation, weil die Kirchen nicht wussten, wie sie uns einschätzen sollen. Und zwischenzeitlich sind das einfach für mich jedenfalls, und das meine ich auch ernst, sehr angenehme und auch wie wichtige Gesprächspartner hier in Stuttgart. Und das sind auch die großen Anbieter, die haben schon viel Erfahrung, die haben viele gute Mitarbeiter und sind auch sehr hilfreich im Gespräch und in Arbeitsgruppen.
Das heißt, da gibt es auch eine Ebene, auf der man sich begegnet?
Sehr, ja. Also wir haben verschiedene Gremien, unter anderem hier bei der Bürgerstiftung Stuttgart gibt es ein Palliativnetz, da arbeiten wir zusammen. Wir sind jetzt gerade dabei, eine große Veranstaltung im Oktober zu planen, zusammen mit den verschiedenen Hospizen und anderen Akteuren hier der Palliativarbeit in Stuttgart. Und da sitzen alle an einem Tisch, sowohl die Hospize als auch der onkologische Schwerpunkt, Palliativstationen, Klinikum und so. Und wollen, und das ist das Schöne, dass das auch stattfindet, wir wollen die Palliativ- und Hospizarbeit in Stuttgart weiter verbessern. Das ist ein richtig tolles gemeinsames Anliegen von uns.
Schön. Ja,
ist echt schön.
Sind Sie denn selber auch noch im Einsatz oder bilden Sie nur aus und koordinieren?
Also es kommt natürlich dazu, ja, dass ich natürlich mit Sterbenden zu tun habe und auch gelegentlich bei den Sterbenden am Bett sitze oder in den Familien bin. Die große Zahl der Einsätze, die machen schon unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Kommt aber auch vor, dass ich zum Beispiel bei dem Erstbesuch feststelle, dass der Patient doch schon sehr krank ist und es dem Ende zugeht. Und dann war es auch schon einige Male, dass ich dann einfach da blieb, mir versucht habe, die Zeit zu nehmen und dann vielleicht 2, 3, 4 Stunden am Bett saß, bis derjenige dann auch versterben konnte. Das war einfach nötig, weil bis ich den Einsatz gestartet hätte, wäre niemand da gewesen.
Sie teilen die Fälle den Ehrenamtlichen zu oder wie kommen die Ehrenamtlichen zu Betreuenden?
Ja, da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist so, es gibt Anfragen, wo ich direkt eine Idee bekomme, da könnte der oder diejenige Person, die könnte da gut passen. Das kann zum Beispiel sein, dass wir haben Mitarbeiterinnen, die bringen einfach viel Ruhe rein, die sitzen gerne bei den Menschen am Bett und auch wenn da ziemlich viel Dynamik im Raum ist, die machen das gut und sortieren und ordnen das alles ganz schön. Andere sind vielleicht so eher selber dynamisch und können auch nochmal, wenn Kinder zum Beispiel eine Rolle spielen, mit dabei überlegen, ja, was machen wir denn da, werden dann aktiv. Und ich muss schauen, was passt da, muss dann ja nachfragen, entscheiden, viele Informationen sammeln und kann dann, und das klappt erstaunlicherweise fast immer, kann den richtigen Begleiter, sprich Begleiterin, zu dem Sterbenden und seinen Zugehörigen finden.
Das heißt, Sie haben da auch ein Gespür dafür.
Ich hoffe. Ich hoffe ja, sehr.
Durch Ihre Vorgeschichte.
Ja, wahrscheinlich schon, ja.
Sie haben gerade schon die Angehörigen angesprochen. Wie sieht denn die Arbeit mit Angehörigen aus? Spielt das auch eine Rolle?
Also wir gehen fest davon aus, dass es Sterbende nie alleine stirbt, sondern dass es immer ein System drumherum gibt, das auch mit dem Tod zu tun hat. Das können die Angehörigen sein, das können die Zugehörigen sein. die fallen ja auch ein bisschen aus dem Fokus auch heraus dann. Und die Angehörigen, also gerade die Menschen, die am Sterbebett sind oder in der Wohnung oder auf der Pflegestation als Pflegende, die gehören für uns dazu. Und es kommt auch immer wieder zu Situationen, wo die, auch Profis dann, Pflegende beispielsweise oder Menschen von der Palliativstation sagen, wir brauchen hier nochmal auch eine Hilfe von Ihnen, weil wir stellen fest, dass zum Beispiel Mitarbeiterinnen A und B eine sehr enge Bindung haben jetzt an den sterbenden Menschen. Und die müssen auch einen Raum haben, um ihre Trauer zu sortieren. Und das, die brauchen jemanden. Und so kommt es oft vor, dass zum Beispiel ich in Seniorenzentren bin, um dort in so einer Krise, kann man es nennen, Beistand zu leisten. Und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sehr angehalten, immer auch über den Tellerrand zu schauen und den Sterbenden als nicht als Individuum alleine zu sehen, sondern immer sagen, da stirbt eine Geschichte um ihn herum auch mit. Und wenn das nur eine Arzthelferin ist, die 25 Jahre lang für denjenigen die Rezepte gemacht hat und ab und zu mal Blut abgenommen hat, letztlich gehört die auch dazu. Ne? Die leidet eventuell auch.
Und kann es denn auch sein, dass jetzt Angehörige noch mehr Unterstützung oder Betreuung brauchen als die Sterbenden selber?
Das kommt gelegentlich vor. Also oft ist es so, dass die Sterbenden ja sehr einvernehmlich mit ihrem Schicksal geworden sind oder halt eben schon im Sterbeprozess fortgeschritten sind und nicht mehr kommunizieren auf die übliche Art und Weise. Und da brauchen dann die Angehörigen ganz viel Beistand. Zum Beispiel auch bei der Frage, verdurstet mein Vater?
Also auch Wissen über
den Wissen darüber, ja, sowas, genau. Ich erinnere mich noch sehr an eine Situation, die wir vor einiger Zeit hatten. Da ist ein relativ junger Mann an Alzheimer gestorben, der war so zwischen 50 und 60. Und die Tochter wusste einfach nicht, was sie machen sollte, weil der hatte so trockene Lippen und er mochte diese Stäbchen nicht mit, die man so nimmt. Und da habe ich ihr gesagt, Mensch, Was hat er denn gerade getrunken? Und dann sagte sie, ja, der hatte so eine Sorte Bier und Rotwein. Und dann sagte ich, wissen Sie was, nehmen Sie doch zur Mundpflege einfach mal einen Waschlappen und machen den mit dem Getränk, was er gerne mochte, nass und gucken mal, was er macht. Und die hat 2 Stunden später angerufen und hat gesagt, ach, wir trinken hier einen zusammen. Ne? Wir nuckeln an seinen Waschlappen und wir haben ein bisschen Bier drauf getan und der genießt das Apfelkönig, was wir nie gedacht hätten und wir sind ganz froh. Und das sind auch, Sie sehen, das ist nicht nur eine praktische Hilfe, die man gibt, sondern die Menschen spüren, aha, hier ist jemand da, der in allen Ecken, also sowohl von spirituell bis psychosozial, aber auch ganz praktisch versucht, Hilfe anzubieten. Und das ist einfach schön, wenn es klappt.
Und der auch Wissen hat über diese Betreuung, weil Angehörige wissen ja oft gar nicht, wieso ein Sterben vor sich geht.
Zum einen, mal das ist der Fall.
Sich gehen kann.
Ja, und es ist auch so, wenn ein naher Mensch stirbt, dann vergeht doch die Kontrolle, die Menschen sich zuvor erworben haben, geht ein Stück weit verloren. Also ein Außenstehender kann das nicht besser, sondern er kann es anders betrachten und kann neu draufschauen, was ist hier nötig und kann vielleicht sagen, mach mal ruhig, du brauchst nicht mehr so viel zu machen, du brauchst nichts mehr.
Eine schwierige Frage, werden Sie denn auch mit dem Ansinnen nach Sterbehilfe konfrontiert, also aktiv oder passiv?
Das kommt gelegentlich vor, eher selten. Und wir haben so die Grundidee mit dabei, dass wir, wenn wir Beratungen machen, auch zum Thema Tod, dass es eigentlich immer eine Lebensberatung ist dabei. Das wird von uns nicht negiert. Wenn jemand den Wunsch hat zu sterben oder sich einen assistierten Suizid wünscht, dann hören wir offen zu und haben natürlich da auch keinen Druck von Seiten von Arbeitgeber oder sonst was. Das wäre vielleicht im kirchlichen Dienst ein bisschen anders, habe ich auch schon selber erlebt. Gleichzeitig ist es so, dass wir zum Beispiel noch nie jemanden da wirklich konkret vermitteln mussten oder konkret wie der Schweiz helfen oder sonst irgendwas, sondern die Menschen haben in der Regel vielleicht auch gemerkt, weil wir da so unvoreingenommen und auch, ja, locker ist vielleicht zu viel, aber wir sind da einfach offen für viele Fragen, gemerkt haben, naja, wenn es ernst wird, dann kann ich da nochmal hin mit denen sprechen.
Aber also das ist eine Option unter verschiedenen Optionen.
Genau, das ist eine Option unter vielen und das ist auf jeden Fall die letzte, weil das Leben bei uns wirklich ganz weit vorne steht.
Vielen Dank für das Gespräch und wie gesagt, wer sich interessiert dafür, kann sich bei der AWO melden, am besten telefonisch.
Gerne.
Die Telefonnummer findet man. Dankeschön, Herr Kaiser. So, jetzt begrüße ich im Studio Herrn Thomas Rollmann von Förderverein Sonnenstrahlen e.V., Herr Rollmann, Sonnenstrahlen e.V., das klingt ja ganz optimistisch, ganz fröhlich, aber der Hintergrund des Fördervereins ist ein eher ja, schwieriger.
Es geht um Sonnenstrahlenkinder, von daher ist es durchaus etwas, was auch Hoffnung geben soll. Ja, der Verein Sonnenstrahlen hat sich zum Ziel gesetzt, Kinder, die schwer erkrankte Eltern haben oder deren Angehörige oder Eltern verstorben sind, aufzufangen, um ihre Körper und ihren Seele zu unterstützen, zu stärken. Das ist die Zielsetzung. Dafür soll Raum gegeben werden für ihre ganz individuellen Bedürfnisse, also für ihre Nöte, für ihre Sorgen, für ihre Ängste, für ihre Trauer, für ja auch ihre Wut, auch für ihre Traurigkeit. Dafür geben unsere vier Therapeutinnen Raum.
Das heißt, Sie arbeiten mit Therapeutinnen, aber bevor wir das besprechen, wollte ich eigentlich Sie fragen, warum Sie sich persönlich dafür engagieren.
Ich war 16 Jahre Landrat im Landkreis Reutlingen. Meine Frau ist im ambulanten Hospizdienst tätig gewesen und hat diesen Verein Sonnenstrahlen von Anfang an mit unterstützt. Und seit 8 Jahren ist meine Frau als Reittherapeutin für den Verein Sonnenstrahlen tätig. Und ich habe das in dieser ganzen Zeit unterstützt und begleitet. Und ich habe großen Respekt vor dieser Arbeit. Und ich habe in dieser ganzen Zeit auch viele Kinder kennengelernt und habe Familien kennengelernt, und habe festgestellt, wie wichtig es ist, diese Familien zu unterstützen, diesen Kindern Raum zu geben, losgelöst von der Familie, wo sie angstfrei, wo sie ihre ganz individuellen Bedürfnisse auch tatsächlich befriedigt bekommen können.
Das heißt, es war jetzt keine persönliche Betroffenheit, sondern die Einsicht, da ist notwendig, sich einzusetzen.
Ja, die Sinnhaftigkeit, die Notwendigkeit. Ja, hier besteht ein ganz großes Bedürfnis. Und das war ja auch die Ursache für die Gründung dieses Vereins. Denn die Gründerin, die Frau Verena Stub, die hat diesen Verein 2011 aus einer ganz persönlichen Betroffenheit gegründet. Sie selbst war viele Jahre schwer krank und hat in dieser Zeit festgestellt, dass ihre Kinder, die damals klein waren, oder hat es bedauert, dass ihre Kinder dort keine Unterstützung erfahren haben und sie selber auch nicht. Das war der Anlass für die Gründung dieses Vereins. Wie gesagt, wir haben letztes Jahr 10 Jahre Jubiläum gefeiert. Corona-bedingt natürlich wird man das nachholen, wenn das wieder geht. Und das war die Ursache dafür. Und deshalb ist dieser Verein, und deshalb habe ich so großen Respekt davor, eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass unsere Gesellschaft von denjenigen, die betroffen sind und von Selbsthilfen eigentlich lernen können, wo sind noch Bedarfe, die ansonsten nicht abgedeckt werden? Wo müssen wir mehr tun? Wo müssen wir für Betroffene, für Menschen, in diesem Fall jetzt für Kinder, mehr Unterstützung geben?
Wer wendet sich denn dann an Sie? Die Kinder ja wahrscheinlich nicht alleine. Oder wenn es größere Kinder sind, vielleicht schon auch.
Kinder eigentlich nicht, sondern die Eltern wenden sich an uns. Wir haben eine Koordinatorin, das ist Personalunion mit der derzeit immer noch Vorsitzenden, Verena Stub. Wir bekommen aber auch Zulauf von Ärzten. Wir sind ja vernetzt als Verein. Wir haben ja einen integrierten, einen ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, wir sind in einem Trauernetzwerk. Wir haben Verbindungen zu Kliniken, wir haben Verbindungen zu Ärzten. Und wir haben zu ambulanten Hospizdienst, sodass in der Zwischenzeit die Menschen auf uns zukommen, die Familien auf uns zukommen oder Freunde von Familien auf uns zukommen. Das ist eigentlich so der erste Kontakt, den wir bekommen. Oftmals auch über die Homepage, sodass Menschen sehen, Menschenskinder, gibt es etwas, wo ich glaube, dass das für uns, für unsere Kinder gut wäre.
Wie erreichen Sie dann die Kinder? Also laden Sie die ein zu einer Therapiestunde oder wie kommen Sie an die Kinder dran?
Also der erste Kontakt läuft über die Koordinatorin, und zwar über die Eltern. Es findet in aller Regel ein Elterngespräch statt, weil die Situation in der Familie, die Situation der Kinder ist ja jeweils ganz individuell. Und es ist ja ganz wichtig, die gesamte Familiensituation mit einzubeziehen, auch die Eltern mit einzubeziehen. Natürlich stehen die Kinder im Vordergrund, deren Bedürfnisse, darum geht es ja. Aber wenn ich verstehen will, wie ist eigentlich die Situation der Krankheit, des Verlustes, welche Hilfesysteme hat die Familie sonst? Dann muss ich natürlich den ersten Kontakt mit der Familie haben. Das passiert in aller Regel über die Koordinatorin. Die Koordinatorin bespricht dann mit den Therapeutinnen. Wir haben ja ganz unterschiedliche Therapieangebote, also mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. Wir haben zwei Kunsttherapeutinnen, die ein bisschen einen anderen Schwerpunkt haben wie unsere Ergotherapeutin, die Erlebnispädagogik anbietet, oder jetzt die Reittherapeutin mit ihrer pferdegestützten Intervention, sodass wir eigentlich ganz unterschiedliche, sagen wir auch, Ansatzpunkte haben für die Kinder, auch nach deren Neigungen. Und das ist also der erste Schritt, dass zunächst Elterngespräch stattfindet, dann wird dieses Kind eingeladen, in der Tat, und dann werden Gespräche natürlich mit ihm geführt. Das Wichtigste ist ja, Raum zu bieten für diese Gespräche, Raum über Verstorbene zu sprechen, Raum auch klarzumachen, da ist jemand, der hält es aus, auch die Trauer hält es aus. Und es besteht hier auch die Möglichkeit, über Dinge zu sprechen, wo vielleicht zu Hause nicht gesprochen wird.
Das wollte ich gerade auch fragen. Also ich denke mal, dass es sehr schwierig ist für Eltern und Kinder, über solche Themen zu sprechen.
Genau.
Und dass da Hilfe von außen oder jemand Außenstehendes da hilfreich sein kann.
Genau das ist es. Genau das ist es. Und um das vielleicht noch abzuschließen, denn dann gibt es natürlich auch so Fallbesprechungen zwischen den Therapeutinnen. Wie entwickelt sich denn die Familie? Weil wir haben aus einer Familie durchaus auch mal mehrere Kinder in der Betreuung. Aber nicht bei einem Therapeuten, sondern bei unterschiedlichen. Und dann ist es ganz, ganz wichtig. Und manchmal stellt sich raus, dass die Idee, ein Kind, dass das vielleicht eine Affinität zu Pferden hat oder zu Kunsttherapie hat, gerne malt oder gerne töpfert, dass es vielleicht gar nicht zutrifft. Und da muss man schauen, was passt eigentlich für dieses Kind ganz genau. Also so kommen die Kinder zu ihrer Therapeutin.
Und gibt es denn auch Treffen dieser Kinder untereinander? Das ist ja vielleicht auch hilfreich zu sehen, ich bin nicht alleine, anderen geht es auch so.
Ich denke, es ist ganz wichtig, dass die Kinder auch tatsächlich sehen, auch andere sind in dieser Situation. Wir haben Trauergruppen für einen Todesfall. Wir haben aber auch entsprechend, also wenn es um den Tod von Angehörigen geht, wir haben auch Elterngespräche, die geführt werden, weil sehr oft ist es auch wichtig, die Eltern zu unterstützen. Wie gehen sie denn mit dieser Situation um? Wie gehen sie denn auf ihr Kind zu? Also konkret erleben wir es immer noch, dass über Krankheit, über Tod vielleicht gar nicht gesprochen wird dem Kind gegenüber, aber die haben ja ein ganz feines Sensorium, die spüren das ja. Und hier die Eltern zu unterstützen, kindgerecht die Situation auch zu verdeutlichen, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und ja, es gibt also diese Gruppen, diese Elterngespräche, es gibt die Trauergruppe und die Kinder, manchmal sind es auch mehrere Kinder, die in einer Therapiestunde sind, sodass auch dort ein Austausch möglich ist.
Und moderieren Sie jetzt auch Gespräche zwischen Kindern und Eltern oder unterstützen Sie da nur die Eltern, wie sie vorgehen können?
Das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, im Vordergrund steht die Fragestellung, wenn die Kinder bestimmte Dinge durch Zuhören der Therapeuten einfach sagen oder durch ihren Gefühlen Ausdruck verleihen, indem sie künstlerisch tätig sind, indem sie malen oder ähnliches. Da kommt da ja etwas zum Ausdruck, da kommt ja die Seele zum Ausdruck, da drücken sie sich ja aus. Und wenn das nicht übereinstimmt mit dem, was die Eltern erzählt haben, ich glaube, dann ist der eine Punkt. Oder man kann fragen, den Kindern wird klargemacht, das, was gesprochen wird, ist vertraulich. Das wird nicht sofort mit den Eltern natürlich zurückgespiegelt. Und das ist den Kindern auch ganz, ganz wichtig. Sodass die Eltern ihrerseits aber auch sehr oft fragen, oder man spürt es ja, die Therapeutinnen spüren es ja, dass da ein Bedarf besteht, Unterstützung zu bekommen, wie ich mit dem Kind umgehe, wie ich mit der Situation umgehe. Und ja, wenn es gewünscht wird, dann passiert dieses, dass die Therapeutin dabei ist, aber in aller Regel ist das nicht notwendig.
Und wir sprechen jetzt so pauschal von Kindern Ab welchem Alter können Sie die denn betreuen?
Das jüngste Kind, das bei uns war, war mal 3,5. Die Kinder sind ja auch ganz unterschiedlich in der Betreuung. Manche sind mehrere Jahre da. Bei anderen ist auch klar, dass durch diese Unterstützung, durch diese Stärkung, nach Monaten oder auch vielleicht mal nach Wochen dieser Bedarf gar nicht mehr gegeben ist. Also ich habe ein Kind vor Augen, das hat zu meiner Frau gesagt, so jetzt haben wir genug über die Oma gesprochen. Und damit bestand kein Bedarf mehr. Es konnte damit umgehen für sich selber, auch mit dem Tod dieser geliebten Oma. Oder wir hatten einen Jungen, der war 4 Jahre alt und der hat durch dieses traumatisierende Erlebnis des Todes des Vaters hat er ja eine regelrechte Sprachlosigkeit gehabt, konnte nicht mehr sprechen, ist nicht mehr in den Kindergarten gegangen, nichts mehr. Und in diesem Fall war es jetzt durch die Begleitung in der pferdegestützten Intervention, durch eine Quarterstute, da sind 700 Kilo Pferd stehen da vor ihnen und dann der kleine Stöpke. Und der war da aber völlig ohne Angst. Und das nachzuvollziehen, das hat mich sehr berührt, wie der kleine Stöpke mit dem Pferd nonverbal kommuniziert hat. Hat die Nase gestreichelt, hat es wahrgenommen. Und
tiergestützte Therapie ist ja gerade ganz in.
Aber das zu erleben, ja, das wahrzunehmen, muss sagen, also ich kriege das ja nur von außen mit, aber das hat mich sehr bewegt. Und dann nach einigen Wochen hat er dann mit seinem Pferd gesprochen und dann nach gar nicht so langer Zeit hat er dann seine Kindergartengruppe, hat er dann wieder geplappert und hat dann mit seine ganze Kindergartengruppe zu seinem Pferd eingeladen. Also die Zeitdauer, das sind, wie gesagt, das Jüngste war 3,5, der Stöpke war jetzt 4, 12-Jährige, 14-Jährige. Ja.
Vielleicht noch hier in Stuttgart haben Sie eine Anlaufstelle in der Tübinger Straße.
Genau.
Wie kann man die denn erreichen?
Die kann man erreichen über die, wir haben im Flyer oder auf der Homepage unsere Telefonnummer. Über KISS ist das auch erreichbar, sodass dort jederzeit die Möglichkeit besteht, uns zu erreichen.
Und kostet für die Leute, die jetzt Hilfe suchen, nichts?
Kostet nichts. Das ist ein ganz wichtiger Ansatz, weil wir festgestellt haben, dass wir wollen das möglichst niederschwellig machen. Wir wollen das Angebot nicht vom Geldbeutel abhängig machen, sondern dass tatsächlich jedes Kind, das diese Bedürfnisse hat und die Möglichkeit hat, über seine Eltern zu uns zu erreichen, dass da auch sichergestellt ist, dass es die Hilfe bekommt und Unterstützung und auch die Familie die Unterstützung bekommt, die sie brauchen.
Und das Angebot richtet sich jetzt aber gezielt an Kinder, in deren Familie jemand lebensbedrohlich erkrankt ist.
Schwer erkrankt oder verstorben ist, ja.
Ja, also nochmal die genaue Bezeichnung, Förderverein für Kinder-Jugendliche Krebskranker-schwererkrankter Eltern Sonnenstrahlen e.V. Und ich habe gesprochen mit Herrn Thomas Rollmann. Vielen Dank, Herr Rollmann, für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Ich spreche mit Thomas Heckel, er ist Ansprechpartner hier in Stuttgart für die DGHS, das ist die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben. Schön, Herr Heckel, dass es geklappt hat, dass Sie jetzt da sind. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich für diese Initiative oder diesen Verein engagieren?
Ja, das hatte zunächst mal ganz persönliche Hintergründe. Meine Mutter hat mich zu den Ersten gehört, die eine Patientenverfügung gemacht hat, die war damals noch, sag mal, im Vergleich zu heute relativ undifferenziert. Meine Mutter ist dann gestorben, das war kurz bevor ich in den Ruhestand gegangen bin. Und als ich dann in den Ruhestand gegangen bin, habe ich mir überlegt, wie kann ich meine Fähigkeiten in ein neues Gebiet einbringen. Ich habe das ganze mein Leben lang als Psychologe Leute beraten in allen möglichen Lebensangelegenheiten. Und dann habe ich geguckt, dass für mich ja jetzt das Altwerden ansteht. Und dann habe ich gedacht, naja gut, dann gucke ich mich halt mal um. Und da bin ich dann auf die DGHS gestoßen.
Und das Thema hat Sie jetzt nicht irgendwie abgeschreckt?
Nö.
Gar nicht?
Nö, nö.
Jetzt erzählen Sie uns doch mal, Deutsche Gesellschaft für humanes Sterben, da geht es um ja, humanes Sterben, aber nicht nur. Sie haben gerade auch schon die Patientenverfügung erwähnt.
Naja, also die Organisation gibt es schon seit den 80er Jahren. Und
ich habe vorher nachgeguckt, 42 genau. Jahre schon.
Genau, ja, 42 ja. Jahre, richtig. Wir hatten vorletztes Jahr 40-jähriges Jubiläum. Und es war zunächst eine Organisation, die man auch mit Sterbehilfe in Verbindung bringen konnte. Das hat sich dann aber Ende der 80er Jahre geändert und die DGHS hat sich zu einer Organisation entwickelt, die sich vor allem für Patientenrechte einsetzt. Und da war der Schwerpunkt dann eben die Entwicklung und dann auch vor allem die politische Durchsetzung von Patientenverfügung, die dann, glaube ich, im Jahr 2008 also auch wirklich rechtlich anerkannt worden ist als verbindend und verpflichtend, also im Rahmen, ich glaube, es war auch im größeren Rahmen von Erweiterung von Patientenschutzrechten.
Ja, die DGHS versteht sich ja auch als Patientenschutzorganisation, genau, als die älteste Patientenschutzorganisation hier in Deutschland. Und meine, wenn man 40 Jahre lang, einiges haben Sie schon erreicht oder hat die Gesellschaft schon erreicht. Sie haben jetzt gerade gesagt, die Patientenverfügung wurde anerkannt.
Die Patientenverfügung, das war über lange Zeit einfach der Hauptschwerpunkt der DGHS, die Weiterentwicklung der Patientenverfügung und eben auch die Verbreitung der Patientenverfügung, also die umfangreiche Anerkennung, die Verankerung in der Gesellschaft, das war lange Zeit der Hauptschwerpunkt aber es war immer klar, dass es auch darüber hinausgehen sollte. Es kam ja dann 2015 November der Paragraph 215, der die Beihilfe zum Suizid unter Strafrecht stellte. Da hat dann die DGHS gleich geklagt, mit anderen zusammen, Privatpersonen, aber auch anderen Organisationen. Und das hat ja dann im Jahr 2020, Februar 2020, zu diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts geführt, was ja doch relativ viel Wirbel und Aufsehen und Überraschung hervorgerufen hat.
Der zweite Erfolg, würde ich mal sagen.
Das war sicherlich der zweite große Erfolg, kann man das sicherlich sagen.
Assistierte Suizid ist ja schon auch ein Thema, das diese Gesellschaft beschäftigt oder um das sie sich kümmert.
Ja, genau, ja.
Also es war ja früher so, dass sich Menschen an die Gesellschaft gewandt haben, um sterben zu dürfen und da konnten sie aber wenig machen.
Nein, da war. Also sagen wir mal, vor 2015 gab es immer so Nischen, da sind Dinge möglich gewesen, aber ja, ich will nicht sagen heimlich, aber man hat das nicht an die große Glocke gehängt. Also Ärzte, die sich da durchaus engagiert haben, weil sie das für sinnvoll hielten.
Ja gut, das man nicht musste in die Schweiz ausweichen oder sowas.
Ne? Nee, es gab dann schon auch Möglichkeiten hier, aber das war, wie gesagt, das war alles eher informell. Ja? Also es gab hier auch Ärzte, die haben Menschen in schweren Leidenssituationen unterstützt. Aber all diese Aktivitäten, aber ja nicht nur die, sondern es sind ja auch viele, viele medizinische Maßnahmen, die rund um das Sterben möglich waren, sind ja mit dem Strafrechtsparagraphen auch nicht mehr möglich gewesen. Ja. Und dann kam eben dieses Urteil 2015 und dann hat die DGHS mit anderen zusammen massiv interveniert und dann kam das Urteil 2020.
Sie haben ja schon die Patientenverfügung erwähnt, stellt die DGHS auch ein Formular zur Verfügung, also mindestens ihren Mitgliedern, wo man so eine Patientenverfügung, rechtlich abgesicherte Patientenverfügung ausfüllen kann.
Also wir haben eine ganze Patientenschutzmappe.
Sogar.
Ja, eine ganze wenn man Mitglied der DGHS ist, dann kriegt man die umsonst, wie das halt ist. Und man kann aber auch als Nichtmitglied diese Patientenschutzmappe erwerben. Wir erheben, glaube ich, einen Unkostenbeitrag von 10 Euro oder so. Und das ist eben eine Mappe, in der alles, was mit Vollmachten zu tun hat, geregelt wird. Also auch Vollmachten für Post und Vollmachten für Wohnungsangelegenheiten und so weiter und so fort. Es hat natürlich nicht die Qualität einer Generalvollmacht, das ist klar. Aber es ist trotzdem für viele Leute einfach hilfreich, vor allem auch mal im Sinne einer Bewusstmachung, weil es ist doch, also ich erlebe es, weil ich ja immer mal wieder Leute auch berate in diesen Angelegenheiten, ich erlebe schon, dass oft mal die Patientenverfügung so der Anstoß ist, sich sozusagen über das ganze Thema, wer soll denn eigentlich mal für mich sorgen, wenn, ja, ist ein Anstoß dafür.
Ich habe hier auch gelesen, es gibt einen Notfallausweis.
Ja.
Wofür hilft der oder wie muss ich mir den vorstellen?
Naja, also idealerweise ist das so, wenn jemand Mitglied bei der DGHS ist und bei der DGHS-Zentrale eine Patientenverfügung digital hinterlegt hat, dann könnte es im Idealfall so laufen, dass wenn jemand schwer verunglückt, nicht mehr ansprechbar ist, schwer verletzt ist, meinetwegen im Koma liegt oder sowas, dass ein Arzt in den Papieren diesen digitalen Notfallausweis findet und dann praktisch die Patientenverfügung digital abrufen kann. Das ist der Idealfall. Also so wird das nicht, so wird das normale, oder man darf nicht davon ausgehen, dass es so auch ablaufen könnte.
Ja, wobei ich schon denke, dass die Ärzte inzwischen mit Patientenverfügungen rechnen oder nachfragen.
Durchaus, aber Notfallmedizin ist immer noch mal ein besonderes Thema. Ja, also es wäre der Idealfall, ja. Und immer, muss man wissen, aber nur in Deutschland.
Ja, diese Patientenverfügung habe ich auch gelesen, die wird immer wieder aktualisiert,
ja.
Also mit neuen gesetzlichen Vorschriften angepasst.
Ja, ja, ja.
Mussten Sie da jetzt wegen Corona auch irgendwas ändern?
Ja, es gab wegen Corona einfach einen Zusatz, der, sagen wir mal, das Thema künstliche Beatmung dann explizit nochmal zum Thema gemacht hat.
Das heißt, da kann man dann ankreuzen, ob man das haben will
genau,
oder auch
genau,
nicht.
Genau, ja, ja. Ja.
Ich habe dann auch gelesen, also dass es eine Ethikkommission gibt, nicht nur bei der Bundesregierung, sondern auch bei Ihnen gibt es eine Ethikkommission.
Ja, ja,
was
ja.
sind die Aufgaben von dieser Ethikkommission?
Also im Zusammenhang mit Patientenverfügung, also mit dem Thema Tod und Sterben überhaupt, Patientenverfügung und jetzt natürlich auch im Zusammenhang mit der Möglichkeit eines begleiteten Freitods tauchen natürlich immer ethische Fragen auf. Also eine Organisation, die sich mit diesem Thema beschäftigt, kann nicht ohne ein Gremium sein, was sich mit den ethischen Fragen, was wollen wir, was dürfen wir, was können wir, was sollen wir nicht,
ja,
und so weiter.
Bei so einem heiklen
eben
Thema.
Gerade bei so einem heiklen Thema. Ja. Ja. Also die Tatsache, dass jetzt eben Freitodbegleitung möglich sind, ist ja, und wir in Deutschland jetzt großzügig ist in diesem Zusammenhang immer ein bisschen blöder Ausdruck, aber es ist tatsächlich ein großzügiger Rahmen, also im Vergleich zur Schweiz zum Beispiel, ist ja geradezu eine Verpflichtung dazu, sich einfach sehr, sehr genau mit den Anliegen von Leuten auseinanderzusetzen, die jetzt an einer Organisation wegen eines Sterbewunsches herantreten.
Wobei ich gelesen habe, es gab auch mal einen Entwurf für ein Suizidpräventionsgesetz, also dass es auch darum geht, Suizid zu verhindern und nicht nur jetzt den zu ermöglichen.
Naja, nur also Suizidprävention ist ja ein psychosoziales Angebot, was es schon lange gibt. Ja, also auch hier in Stuttgart haben wir mindestens eine Suizidpräventionsberatungsstelle. Ja. Wenn man sich, also meine Meinung nicht so, und da bin ich sicherlich nicht allein damit, jeder, der sich mit dem Thema Suizidwünschen beschäftigt, und die werden natürlich an uns auch herangetragen, ist automatisch mit einem Bein in der Suizidprävention. Mhm. Also das lässt sich gar nicht voneinander trennen. Also
dass man dann mit den Menschen über Optionen spricht.
So ist es. So ist es. Also wir sind ja, also niemand, also natürlich auch eine Organisation wie die DGHS auch nicht, propagiert ja nicht den begleiteten Suizid.
Ja, aber sie möchte ihn schon ermöglichen.
Sie möchte ihn, da wo die Voraussetzungen, also jetzt nicht im Sinne von Recht, beides. Also da wo die Voraussetzungen, die Voraussetzungen, die das Bundesverfassungsgericht, gesetzt hat, da wo sie gegeben sind, wollen alle, die es ermöglichen, auch ermöglichen.
Ich bin dann noch auf ein anderes Gremium gestoßen, auf eine Bevollmächtigtenbörse. Was machen denn Bevollmächtigte?
Ja, also das gehört jetzt zum Thema Patientenverfügung. Mhm. Also die Patientenverfügung ist ja eine Verfügung für die Situation, dass ich selbst nicht mehr äußerungsfähig bin. Solange ich als Patient äußerungsfähig bin, brauche ich keine Patientenverfügung. Die tritt ja erst dann in Kraft, wenn ich nicht mehr äußerungsfähig bin. In der Patientenverfügung ist das festgelegt, was ich in meiner letzten Lebensphase noch an medizinischen, an ärztlichen Interventionen möchte und was ich nicht möchte, wobei der Katalog schon eher darauf abzielt, was ich nicht mehr möchte. Ja. Und die Aufgabe eines Patientenbevollmächtigten ist es, einfach den Willen desjenigen durchzusetzen, der sich nicht mehr selbst äußern kann.
Also ich habe da meine Kinder eingesetzt
oder meinen Sohn, genau.
Aber Sie stellen da jetzt Fremde zu.
Nee, das machen wir nur für den Fall, dass es gibt ja viele allein lebende alte Menschen. Ja? Also Sie haben jetzt Kinder und da ist es mindestens mal, wenn die Kinder ein gewisses Alter erreicht haben, naheliegend, die Kinder als Patientenbevollmächtigte einzusetzen. Aber ich habe jetzt drei Personen im Kopf, die leben alleine und für die ist die Frage, wer setzt denn meinen Willen durch, wenn ich ihn nicht mehr durchsetzen kann? Und deshalb hat die DGHS eben diese Patienten, diese bevollmächtigten Börse eingerichtet.
Oh ja. Sie sind hier in Stuttgart Ansprechpartner für die DGHS. Was landet denn so bei Ihnen? Was für Anfragen?
Naja, also der weitaus größte Teil ist tatsächlich Anfragen wegen der Patientenverfügung. Also das sind meist dann ältere Herrschaften, die sich vielleicht auch mit den Ausfüllen von Formularen, eine Patientenverfügung ist natürlich auch ein Formular, nicht mehr so leicht tun, die vielleicht auch jetzt im persönlichen Umfeld niemanden haben oder die sich vielleicht auch gar nicht an jemanden im persönlichen Umfeld wenden wollen, sondern eher an jemanden Neutralen. Also das ist der weitaus größte Teil.
Eigentlich sollten ja auch junge Menschen sich sowas überlegen.
Naja, nun, also
kann
ich
ja
meine,
jederzeit irgendwas passieren.
So ist es. Also ich habe gerade in meinem Bekanntenkreis gehört von einer Frau, die auf der Straße ohnmächtig umgefallen ist.
Genau.
Jetzt nicht in hohem Alter.
Ja,
ja also ja, klar. Also, ja. Aber jetzt ist es, also klar ist natürlich mit diesem Thema beschäftigt man sich, wenn man auf der Altersstrecke einfach ein Stück weit vorangeschritten ist.
Ja klar, ja. Oder wenn man jetzt irgendwie schwer erkrankt ist, auch das kann ja sein.
Oder wenn man schwer erkrankt ist, ja.
Auch das ist ja leider nicht so selten.
Also wenn wir Anfragen bekommen, auch in Bezug auf, oder wie soll man die Anfragen, wenn an uns Gedanken an einen begleiteten Suizid herangetragen werden, ist deshalb auch immer unsere allererste Frage, haben Sie eine gültige Patientenverfügung? Das ist immer die erste Anfrage. Ja. Weil wir daraus in gewisser Weise auch, also einen Hinweis darauf haben, wie sehr sich jemand mit diesem Thema auch schon beschäftigt hat.
Gut, wir sind schon fast am Ende unseres Gesprächs. Gibt es in Stuttgart Treffen oder sowas?
Ja, es gibt in Stuttgart Treffen und zwar einmal vierteljährlich und zwar immer März, Juni, September und Dezember, immer der erste Donnerstag und zwar, wie heißt diese alte bekannte Kneipe im Stuttgarter Osten?
Oh, bin ich überfragt.
Da oben, wie heißt denn das? Wie heißt denn das? Aber wie gesagt, also es gibt einmal vierteljährlich gibt es ein Treffen.
Wie kann man Sie erreichen oder wo kann man erfahren, wann und wo das Treffen ist? Gibt es auf der Internetseite da eine Möglichkeit?
Auf der Internetseite ist es, soweit ich weiß, drauf, aber man kann auch ganz einfach bei mir anrufen.
Dann müssen Sie Ihre Telefonnummer sagen.
ja, das mache ich, klar. Das ist Stuttgart 731138. Stuttgart 731138.
Und da ist der Herr Thomas Heckel von der BGHS zu erreichen. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte.